Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast, heute mit André Rösseler von der Deutschen Bowling Union. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Mit dir wollen wir heute nicht über Kegeln, sondern über Bowling reden. Und da komme ich aber auch gleich zu der ersten Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Kegeln und Bowling für die Leute, die ihn noch nicht begriffen haben sollten?
Genau. Kegeln ist tatsächlich mit einer Kugel und man wirft dort auf 9 Kegel. Und Bowling ist eine Ballsportart und man wirft auf 10 Pins. Und wahrscheinlich war jeder schon mal irgendwie auf einer Bowlingbahn. Man hat da Löcher in den Bällen und steckt da seine Finger rein und versucht sozusagen den etwas größeren Ball. Beim Kegeln sind die Kugeln deutlich kleiner, so optimal wie möglich in die Pins zu werfen.
Genau, die Kegelkugeln passen locker in eine normale Hand. Bei der Bowlingkugel wird es schwierig, sag ich mal. Deswegen sind da 3 Löcher drin.
Genau, und es sind halt auch es gibt ja 2 Begründungen, warum man sagt, Bowling ist eine Ballsportart. Das eine ist, dass man salopperweise sagt, die Amerikaner haben kein anderes Wort für Kugel. Und das zweite, was aber ein bisschen mehr aus der Physik kommt, ist, dass eine Kugel tatsächlich, egal wo man sie durch den Mittelpunkt schneidet, symmetrisch ist und ein Ball halt nicht. Und der Begründung würde ich auch Folge leisten wollen.
Kommt drauf an, was ich vorher mit dem Ball gemacht habe, dann stimmt das.
Ja, das stimmt.
genau. Ich meine, Bowling ist ja auch irgendwie aus Kegeln entstanden, habe ich irgendwie in der Vorabrecherche gelesen, weil es auch irgendwie verboten war und dann hat man Bowling genommen, weil das war ja nicht verboten.
Ganz genau. Man hat damals, das ist auch noch aus Zeiten der Prohibition, es gab ganz viele Schwarzwetten, Alkohol und so beim Kegeln und dadurch hat man das dann irgendwann mal verboten und dann gab es findige und pfiffige Typen, die dann einfach einen Pin dazugestellt haben und Löcher in die Kugel gebohrt haben und das dann Bowling genannt haben.
Genau. Und die Polizei so, kacke, läuft nicht.
Genau.
Und dann kam ja das Bowling irgendwann nach Deutschland und in Deutschland haben wir ja gefühlt an jeder Straßenecke eine Bundeskegelbahn. Und hat sich dann ja auch erstmal irgendwie durchgesetzt und Deutschland war ja auch vor dem Zweiten Weltkrieg mal Weltmeister. Dann kam der Zweite Weltkrieg, da war das dann ja nicht so eine populäre Sportart aus diversen Gründen. Dann kam es irgendwie wieder und dann waren wir nochmal Waldmeister und jetzt ist es wieder so, es gibt's oder gibt's nicht, also kannst du sehen, wie du willst.
Ja, also ich sag mal so, Bowling selber hat in Deutschland, sag ich mal jetzt bei dem Otto-Normalverbraucher, eher so diese Kneipensportart-Charakter, so ein bisschen ähnlich wie beim Dart vielleicht. Und es ist aber tatsächlich mittlerweile ja so, dass die Deutsche Bowling Union, man muss sich das so von der Struktur her ein bisschen vorstellen wie beim Fußball, also wir haben wirklich eine erste Bundesliga, wir haben eine zweite Bundesliga, wir haben einen Nationalkader und das ist im Bereich des Sportbowlings alles schon ziemlich professionell. Wir haben viele Vereine in Deutschland in den einzelnen Landesverbänden der Bundesländer. Und ist eigentlich gut strukturiert. Wir haben allerdings, das muss man auch sagen, derzeit, und da hat uns Corona nicht gut getan, auch mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das auffangen können und Bowling ein bisschen mehr als diese Kneipensportart nach außen hin zu tragen, dass es da doch eine richtige Struktur gibt und es richtig gute und sehr gute Bowlingspieler auch von Deutschland gibt. Ich möchte an dieser Stelle nur die Laura Beutner aus Berlin erwähnen, die beispielsweise die Goldmedaille bei den World Games bei den letzten für Deutschland geholt hat.
Ja, da wäre ich ja noch drauf gekommen, weil in den 70ern war Bowling ja relativ groß in Deutschland, ist dann auch relativ lang wirklich gut gelaufen. Also da gab es ja wirklich in jeder größeren Stadt 2, 3 Bowling-Center, die eben nicht gefühlt eine Eckkneipe waren. Oder waren wir auch mal irgendwie, ich glaube auch Weltmeister in der Mannschaft und bei den Frauen. Und dann ist das irgendwie mit dem Niedergang, sag ich mal, der Videospielanlagen in so Bowlinghallen, sind auch die Bowlinghallen weniger geworden. Wo macht ihr das denn dann fest, gefühlt?
Naja, also was meinst du, was machen wir wie fest? Den Mitgliederschwund oder den
Bowling? Ja, dass es allgemein weniger geworden ist, zeitgleich mit, es gibt weniger Videospielhallen.
Naja, also das hat jetzt gar nicht unbedingt erstmal, zumindest was die sportliche Struktur im Bowling angeht, mit den Hallen direkt erstmal zu tun. Wir sehen das einfach anhand der Mitgliederzahlen bei der Deutschen Bowling Union. Mhm. Wir sehen, dass das Durchschnittsalter der aktiven Spieler immer weiter nach oben geht und wir gerade alles unternehmen, um im Jugendbereich, im Jugendförderbereich da wieder junge Menschen fürs Bowling zu begeistern. Hört sich vielleicht erstmal nicht ganz so schwer an, weil jeder, der schon mal auf einer Bowlingbahn war, wird danach nicht sagen, ach, das macht mir keinen Spaß. Den meisten macht's wirklich Spaß. Aber das ist dann gar nicht so einfach, weil es dann ja doch heißt, regelmäßig Training, regelmäßig zum Verein gehen und so, wie das eben beim Fußball eigentlich auch der Fall ist. Aber wir sehen es halt an den Mitgliederzahlen, die halt derzeit stark rückläufig sind. Genau. Und das versuchen wir gerade in allen Bereichen irgendwie aufzufangen.
Ich meine, nun war das ja früher, ich sag mal wirklich bewusst früher, in den 80ern gab es halt wirklich ja wohl an jeder Ecke ein, zwei Bowlinganlagen, auch in kleineren Städten. Ich weiß nur hier in Düsseldorf, ich hatte die Wahl zwischen einer Vereinsanlage sozusagen, die gibt es auch immer noch in so einer Schule, und drei Bowlingcenter. Eins davon war eine Mischung aus Bowlingcenter und Videospiele ohne Ende. Mhm. Jetzt gibt es halt noch eins und hier halt dieses Bowling-Anlagen-Ding von dem Verein. Ich weiß, halt in kleineren Städten, Gemeinden gibt es die gar nicht mehr. Da sind die dann weg. Woran macht ihr denn das fest, dass das, ich meine, die Möglichkeit wird ja auch schwieriger. Also du kannst ja gefühlt nur noch in der Großstadt Bowling aktiv
betreiben. Ja, also das hat, glaube ich, also eine Bowlingbahn selber, ein reines Bowlingcenter ist halt von der Pflege der Maschinen, von der Pflege der Bahn her doch recht aufwendig und teuer. Und es ist ganz oft so, dass die Bowlinghallen selber sich dann noch über einen Gastrobereich mitfinanzieren oder wie du es halt gesagt hattest, über so einen Spielothekenbereich, will ich es jetzt mal im weitesten Sinne nennen, wo dann halt eben auch noch Billard gespielt werden kann, Dart gespielt werden kann. Diese Kombinationen oder sowas, die funktionieren eigentlich sehr, sehr gut. Aber gerade in den etwas ländlicheren Strukturen, wo du halt die Bowlingbahn nicht so als diesen starken Transitort hast, wie halt beispielsweise in Berlin, was ja eine unglaublich hohe Bowlingbahndichte hat.
Das ist richtig.
Rentieren sich die Bowlingbahnen einfach nicht. Und da wird es halt für die Betreiber sehr, sehr schwer, auch mit den anderen Bowlingbahnen preislich mitzuhalten. Ne? Also wenn man dann mal guckt, dass die Leute so 2,50 Euro, 3,60 Euro irgendwo für ein Spiel bezahlen und dann eben nicht 7, 8 Euro dafür bezahlen können oder wollen, dann wird es halt wirklich schwierig, so ein Ding auch wirklich ökonomisch sinnvoll zu erhalten. Deshalb ist das gerade in den kleineren Städten doch so ein Ding. Ob die sich da wirklich tragen oder nicht, wenn es eben nicht diese gute Kombination zwischen meinetwegen Restaurant und Bowlinghalle halt gibt.
Ja, gibt's da denn von euch auch in Verbindung mit von mir aus Gemeinden irgendwelche Pläne, dass man das ändert? Ich meine, eine Kegelbahn ist natürlich kleiner im Großen und Ganzen als eine Bowlingbahn und hast ja du öfters in der Eckkneipe im Keller. Das wird bei einer Bowlingbahn anscheinend nicht angenommen oder funktioniert nicht. Wie wollt ihr denn da an dieses, sagen wir mal, größere Netzwerk des Kegelns rankommen?
Ja, also es gibt jetzt erstmal keinen wirklich konkreten Plan, wie man das direkt mit den Bowlinghallen vor Ort nach Möglichkeit auch gerade in den kleineren Bereichen irgendwie auffängt, weil das tatsächlich dann doch alles ein bisschen komplexer ist. Wir von der Deutschen Bowling Union sind natürlich ein Verein und Bowling hat halt in Deutschland bei weitem nicht die Lobby, noch nicht, wie es beispielsweise in Amerika der Fall ist, wo Bowling so eine Art Nationalsport auch ist.
Hier gibt's überall eine Bowlinghalle.
Genau, und da wird ja auch die PBA ist ja wirklich eine große Liga, da geht's ja dann auch schon um Millionenbeträge. Davon können wir hier in Deutschland, ich sage jetzt mal vielleicht sogar in Europa, erstmal nur träumen. Wenn es uns gelingt, die Lobby für diesen Sport natürlich nach oben zu schrauben und da irgendwann in größeren Gewässern auch zu fischen, dann kann man tatsächlich darüber nachdenken, wie kriegt man das hin, dass man den Sport ein bisschen verzweigter noch auch in die kleineren Regionen oder in die, sag ich mal, bevölkerungsundichteren Regionen zu transportieren und dort auch tragbar zu machen. Aber uns alleine jetzt vom Verband her würden da einfach die Mittel fehlen. Es muss immer von Seiten der Hallenbetreiber dann doch ein tragfähiges Finanzierungskonzept da sein, was es halt in den jeweiligen Regionen möglich macht, diese Hallen auch zu betreiben. Und da sind halt solche Kombinationen zwischen Restaurant, Spielothek, Bowlingbahn immer noch ganz gut, weil sie dann halt eben von unterschiedlichsten Klientel auch besucht werden.
Klar, und ich denke halt, dass gerade bei sowas wie Bowling, ich meine, das sieht man leider Gottes dann ja am Kegeln, diese, ich sag mal, Hobby Kicker, Bowler, Klientel sehr wichtig ist. Also ich denke, dass Bowlingbahnen sehr gut von sozusagen Hausliegen und so weiter leben können. Und dazu brauchst du natürlich Klienten, sage ich mal.
Ja, also es ist tatsächlich so, wir jetzt vom Sportbowling, also was jetzt wirklich dann auch in Richtung Leistungssport geht, also was die Bundesligen sind oder so, wir müssen jetzt auch erstmal gucken nach Corona, wie das läuft, weil man muss auch wissen, für die Hallenbetreiber ist ein sogenannter Open Bowler immer der attraktivere Kunde, weil wir über die Verbände, über die Sportbowler, wir kommen da nicht hin, um Party zu machen, sondern wir kommen da hin, um unseren Sport auszuüben. Und alles, was links und rechts bei einem Open Bowler noch hängen bleibt, sei es die Gastro, sei es das Trinken, das Bier, was man mittrinkt oder so, das fällt halt im Sportbowling erstmal weg, weil es halt eben als Sport begriffen wird von uns. Und diesen Kompromiss zu finden zwischen dem finanzkräftigen Open Bowler, der sozusagen für den Hallenbetreiber immer ein sehr lukrativer Kunde ist, und uns als Sportbowler. Das ist tatsächlich bedarf immer wieder mal Korrekturen und auch Gesprächen mit den Hallenbetreibern. Genau, weil wir halt, wenn, ich sage jetzt mal, ein Bundesligaspieltag irgendwo ist und dort 10 Mannschaften aufeinandertreffen, dann sind wir da irgendwie bei, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, 100 Leuten, die aber bei weitem nicht das parallel noch umsetzen, was ein Open Bowler macht, der einfach an einem Abend dahin geht und bowlt und dabei noch trinkt und isst, richtig.
Ja, weil ich meine, wenn ich bowle, trinke ich so vielleicht 5-6 Bier, esse vielleicht noch ein Schnitzel mit Pommes. Ja. Wenn du bowlst, trinkst du ein Wasser? Isst vielleicht ein Kaugummi aus dem Automat und das war's.
Genau. Ja, so ungefähr, also ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr ist es tatsächlich. Ja. Und das ist natürlich, der Sportbowler ist natürlich für einen Hallenbetreiber jetzt erstmal der unlukrativere. Allerdings gibt es auch, ich will jetzt gar nicht die Hallenbetreiber in Kritik nehmen, es gibt wirklich, ich kenne viele selber, gute Hallenbetreiber, die auch ein großes oder große Ambitionen haben, die Sportbowler so gut es geht auch nur zu unterstützen. Wir haben auch in Deutschland große internationale Wettkämpfe, sei es jedes Jahr, die ist zwar jetzt letztes Jahr auf dieses Jahr verschoben worden, die Euro Challenge in München, wo halt wirklich auch amerikanische Spieler, ganz Skandinavien ist dabei, französische Spieler, belgische Spieler, aus Asien, aus Singapur, da ist Bowling gerade ganz groß im Kommen, was man sich dort, also wenn man nach Asien guckt, was die für Bowlinghallen dort öffnen, mit teilweise 100 Bahnen Parterre und man hat Probleme, dort einen Termin zu kriegen, um spielen zu können, und die haben 24 Stunden auf, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber die Leute
haben selbst
halt auch nach Deutschland
Tränen in den Augen, glaube ich.
Ja, und da sieht man, wo Bowling landen kann, wenn es denn die Lobby hat. Genau, und wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren in einer guten Form nach außen tragen können, dass es wirklich ein toller Sport ist und wir viele dazu animieren, sich doch den Sport mal genauer neben dem Bier anzusehen.
Und das vielleicht auch mit einem Bier zu verbinden, wer weiß.
Ja, das auch, absolut.
Wir machen jetzt eine kleine Pause für Werbung. Danach reden wir mal, wie es mit Corona, nach Corona weitergeht mit Bowling und was da noch so alles kommt, nachdem wir uns jetzt mal die Geschichte angeschaut haben. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit André Rössler von der Deutschen Bowling Union. Haben gerade darüber gesprochen, wo Bowling so herkommt. Ihr habt ja auch eure dunkle Vergangenheit als legaler Abstammung der illegalen Kegelei sozusagen. Aber das ist ja jetzt alles hin und weg. Nun hattet ihr das Problem und habt es, glaube ich, auch immer noch, dass ihr dank der Corona-Pandemie eigentlich so gut wie gar nicht bowlen durftet, weil A, seid ihr Hallensport, B, zu viele Leute, C, keine Lüftung.
Genau.
Wie läuft das denn jetzt weiter?
Naja, also es ist jetzt, wie du richtig sagst, wir hatten das Problem, dass im Prinzip alle Bowlingbahnen zu hatten. Es gab eine Ausnahme, das war der Leistungssport und die Kader-Trainingssituation. Dort durften also alles, was den Nationalkader angeht, die durften einmal die Woche für 2 Stunden trainieren. Und auch der Leistungssport, also was die Bundesliga angeht, durfte das auch. Und jetzt, wo die Hallen nach und nach wieder öffnen, sieht man zumindest bei unseren Mitgliedern, dass alle total heiß sind, endlich wieder anzufangen. Es gab jetzt in Premnitz, was ja gleichzeitig eines der Nationalkaderstützpunkte ist, in Brandenburg ist das ein Blitzturnier am vergangenen Montag, wo schon mal angetestet wurde, wie sowas stattfinden kann. Also vor Betreten der Halle muss man halt so einen Test machen. Danach findet das Bowling-Turnier natürlich nur mit einer begrenzten Anzahl an Leuten pro Bahn halt statt. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert und wird wahrscheinlich jetzt auch Schule machen. Ich selber bin ja auch Turnierveranstalter hier in Schöneiche Ende Juli. Bin auch gespannt, wie das von der Struktur her sich dann angeht, mit welcher Personendichte wir dort auf die Halle dürfen. Natürlich muss regelmäßig gelüftet werden, die Klimaanlage muss an sein und so. Aber ich denke, da wird es auf jeden Fall gute Lösungskonzepte finden. Man muss ja auch sagen, dass sehr viele Hallenbetreiber und ambitionierte Menschen sehr, sehr gute Konzepte schon vor Monaten für die Bowlinghallen ausgearbeitet haben, was leider kein Gehör gefunden hat. Sie waren dann am Ende alle trotzdem dicht. Ja, und wir tasten uns da jetzt einfach ran, strukturell, wie das jetzt so nach und nach, wie wir vorwärts gehen kann. Und solange wie die offiziellen Inzidenzen in den Bereichen sich bewegen, wie sie sich gerade bewegen, habe ich durchaus für unseren Sport große Hoffnung, dass wieder ein Stück Normalität auf die Bowlinghallen zurückkehren kann.
Nun ist ja, was ja auch schon erwähnt, Bowling in den USA, in Asien, in Skandinavien, Frankreich, Belgien, ein bisschen größer als in Deutschland, dann nenne ich es mal nett. Was ist da der Unterschied, dass das da zu funktionieren scheint? Ja, und hier nicht?
Also ich muss sagen, für USA und Asien kann ich das bestätigen. In den anderen europäischen Ländern kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, um wie viel da sozusagen der Pegel an Bowlinghallen und auch an Bowlingspielern größer ist. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich kann nur sagen, dass es halt in den USA natürlich hat man das Gefühl, das ist sehr viel gewachsener. Ne? Sowohl die Strukturen als auch die Mitgliederzahlen dort sind natürlich deutlich höher, weil Bowling dort halt fast ein Nationalsport ist, was in Deutschland halt einfach nicht der Fall ist. Ich kann jetzt gerade gar nicht so genau benennen, woran das tatsächlich liegt, aber es hat sicherlich was mit dem Ursprung vom Bowling in den USA zu tun. Und mit dieser langen Geschichte, die es diesen Sport dort schon gibt. Und in Asien erkläre ich es mir ganz einfach so, dass die Asiaten ja auf jegliche Sportarten irgendwie doch ein bisschen verrückt sind. Die ja auch im Fußball auf jedem Dach gefühlten Bolzplatz haben. Und dann dort Bowling sich halt sehr, sehr wirklich großer Beliebtheit erfreut und man dann gleich in diese, ich sag mal, in dieses Megatuning kommt, wo halt einfach wirklich riesige Hallen öffnen, die halt auch dann wirklich regelmäßig besucht werden. Allerdings weiß ich auch nicht, inwiefern sich das jetzt gerade in Asien von uns oder von Amerika wirklich strukturell unterscheidet. Das kann ich nicht genau sagen. In Deutschland ist es halt sehr eben dieser Ruf des Kneipensports. Und wenn jetzt Jugendliche oder Kinder von ihren Eltern gesagt bekommen, wie wir es auch zu unserem Kind zum Beispiel sagen, Mensch, willst du ja nicht einen Sport aussuchen, mach doch mal Sport, dann ist tatsächlich, ich sag mal so, im Allgemeinen Bowling vielleicht der letzte Sport, an den man zunächst denkt.
Ja, oder der in den Sommerferien, wenn man da in der Nähe von der Bowlinghalle wohnt oder sowas.
Genau. Wobei man halt ja nicht unterschätzen darf, dass das schon auch einfach mal ein Sport ist. Ich meine, wir haben ja, halt Bälle, die wiegen im Schnitt, ich sag mal, zwischen 6 und 8 Kilo. Und wenn ich jetzt 12 Würfe mache oder halt auch mehr pro Spiel und man rechnet dann mal so zusammen, was man in einem Trainingssession von 2-3 Stunden dahinter geworfen hat, auf wie viel Tonnen man da so kommt, das ist schon ordentlich. Und auch gerade der Leistungssport oder sowas, das hat schon viel mit körperlicher Fitness zu tun. Natürlich auch Ausgleichssportarten, weil man doch eine etwas einseitigere Belastung einfach durch den Bewegungsablauf beim Bowling halt hat. Aber wie gesagt, es ist halt nicht der erste Sport, der einem jetzt so einfällt. Und ich selber bin Initiator hier bei uns in Schöneiche von so einer Jugendgruppe über eine Organisation, Bowl for Life, die sich der Jugendförderung im Bowling vor allen Dingen verschrieben hat. Und sehe dann doch, wie das funktioniert, wenn man aktiv an Schulen dafür wirbt. Wir haben hier ratzfatz eine Gruppe von 12 Kindern zusammengekriegt, die jetzt regelmäßig donnerstags an dem Training teilnehmen, wenn Corona das halt zulässt, und die mit großer Freude wirklich dabei sind. Und egal jetzt erstmal von dem, was sie vielleicht für Talent mitbringen oder von dem, was sie können, das spielt überhaupt keine Rolle.
Sie wohl sie
entwickeln. Genau, sie entwickeln eine große Leidenschaft, einen großen Spaß, weil Bowling, und das ist auch das Tolle und das ist ja auch das Schöne, eine Ergebnissportart ist. Ne? Ich werfe den Ball dort hinten und sehe binnen 2-3 Sekunden das Ergebnis von dem, was ich gerade geworfen habe.
Ja, das ist auch frustrierend, ich weiß das.
Ja, das kann auch frustrierend sein, aber es ist ja immer der sportliche Gedanke, ja, der auch bei sowas zählt. Und das Messen mit anderen ist natürlich, und auch Lernen, wenn man vielleicht mal nicht so gut war wie der andere, ist gerade für Kinder und Jugendliche natürlich Leben lernen. Ne? Hat ja viel damit zu tun, wie in jeder anderen Sportart halt auch. Genau. Und ja, ich hoffe, dass wir das halt hinbekommen, wieder Bowling ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit halt zu verbreiten, medial und dann natürlich auch am Ende auf den Hallen. Und welche Wege wir da in Zukunft bestreiten, das versuche ich mir gerade auszudenken mit vielen Kollegen, die da auch eifrig dabei sind und sich Gedanken dazu machen. Und wir hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren natürlich wieder etwas mehr in der Präsenz von Bowling zeigen wird.
Ja, dann ist ja Bowling auch ein Sport, wo du mehr zumindest deine Individualität ausleben kannst als beim Kegeln. Du kannst dir deine eigene Kugel nehmen oder Ball, eigene Tasche, Klamotten.
Genau.
Beim Kegeln kriegst du irgend so ein Ding und darfst das dann mal die Bahn runterprügeln.
Und, ja, das ist ja tatsächlich, ja, das ist ja tatsächlich auch eine Faszination. Ich glaube, das gibt es ja in jedem Sport oder in jeder Sportart, wo es dann wirklich speziell wird. Und im Bowling ist das natürlich mit den Bällen auch wieder eine halbe Wissenschaft. Die werden halt auf die Hände des Werfers oder des Spielers gebohrt. Dann gibt es diverse unterschiedliche Schalenmaterial für alle, die jetzt mit Bowling im Sportbereich noch gar nichts zu tun haben. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal so eine Ölmaschine auf der Bowlingbahn vor- und zurückfahren sehen. Wir haben halt sündhaft teure Ölmaschinen, die kosten so viel wie ein Kleinwagen, die halt ein Schnapsglas Öl, wir reden in der Regel zwischen 20 und 25 Milliliter, auf diese Bahn auftragen und das über hunderte von kleinen Düsen und das nach bestimmten vorher ausgewählten Mustern, die nennen wir Pattern, und auf diesem Öl wird dann halt gebowlt Und es gibt halt sehr, sehr schwierige Patterns und es gibt, sag ich mal, wie man es in der Hausliga kennt, den sogenannten Hausschuss, der da drauf gemacht wird, der eine relativ hohe Fehlertoleranz hat. Das heißt, man kann sich auch mal verwerfen und der Ball kommt ungefähr an derselben Stelle hinten an. Das ist dann im Leistungssport schon nochmal eine andere Nummer. Da nimmt man dann Ölbilder, die deutlich schwerer zu spielen sind, weil wir ja, oder ein Großteil der Spieler, die sich mit Sportbowling beschäftigen, werfen den Ball ja nicht einfach gerade hinter, sondern benutzen das sogenannte Kurvbowling, um einfach über einen gespielten Bogen, der entsteht durch eben die Reibungswärme oder die Reibungsenergie des Balles auf der Bahn im Öl und einer Rotation, die sozusagen in einem gewissen Winkel dem Rutsch des Balles entgegenwirkt, einen Bogen bowlen, um die Ideallinie durch dieses Pin-Dreieck zu kriegen und damit die Wahrscheinlichkeit für alle 10 zu erhöhen. So, und das hat man bestimmt auch schon mal im Fernsehen gesehen, wenn Profi-Bowler bowlen, dann läuft der halt so einen schönen Bogen und das sieht auch immer irgendwie ganz fein aus von der Ästhetik her. Und das hat aber eben viel mit diesem, mit dem Öl, mit den einzelnen Bällen, die jeder für sich auch anders bohren kann, denn keiner ist so wie der andere. Jeder Spieler wirft den Ball etwas anders und da kann man sein Material schon sehr gut drauf anpassen lassen. Und das ist wie der Speerwerfer, der halt den bestimmten Griff an seinem Speer haben muss, damit er sich wohlfühlt, wenn er es loslässt. Oder. Also so ähnlich speziell ist das bei uns mit den Sportgeräten auch.
Speerwerfen ist ein gutes Stichwort, denn eine Frage, die mich bei der Recherche beschäftigt hat, nun gibt's Bowling schon so lange, ist ja weltweit mehr oder weniger erfolgreich, jeder kennt es irgendwie. Aber bei Olympia gibt's Sportarten, die durchaus weniger Attraktivität haben, die ewiger olympisch sind. Und Bowling ist vielleicht Demonstrationssportart mal gewesen. Und das war's dann.
Ja, also es gibt ja tatsächlich, es gab in der jüngsten Vergangenheit im Sportbowling den Versuch, oder den gibt's auch immer noch. Wir hätten immer noch gerne, dass Bowling olympisch wird.
Hätte jeder gerne.
Genau, und momentan sind wir, wie gesagt, bei den World Games vertreten. Und es gab ein großer Kritikpunkt, sag ich mal, warum Bowling nicht olympisch ist, ist die vermeintlich komplizierte Zählweise des Scoring-System. Also jeder, der, es ist ja auch am Anfang, wenn man auf eine Bowlingbahn kommt, kennt vielleicht der ein oder andere wirklich auch vom Geburtstagsbowling oder so, dass man erstmal gucken muss, wie kommen denn jetzt diese Punkte da oben zustande? Mhm. Wir haben halt, wenn wir einen Strike werfen, zählen die nächsten beiden Würfe sozusagen doppelt. Und wenn wir ins Bär werfen, der nächste Wurf doppelt. Das ist tatsächlich am Anfang nicht ganz so einfach zu durchschauen, so dass, wenn ich 3 Strikes in Folge habe, kann ich halt mit einem Strike 30 Punkte machen. Und es gab den Versuch im vergangenen Jahr, meine ich, auch bei einem internationalen Wettkampf der Jugend und Junioren, diese Zählweise mal anders zu gestalten, sondern so, dass jeder Strike per se 30 Punkte zählt und man nur 10 Würfe macht, statt der 12, wenn man ja im 10. Das erste geräumt hat, darf man ja noch einen Zusatzwurf machen. Dann, also das war der Versuch, um mal zu gucken, wie sich das leichter zählen lässt. Und das, da gibt's große Stimmen, die sind dafür, weil es tatsächlich für den äußeren Betrachter etwas einfacher nachzuvollziehen ist. Und es gibt aber auch in der Bowling-Community Stimmen, die das für gar nicht gut halten, weil dadurch, ich fasse mal ganz allgemein zusammen, dass kontinuierlich gutes Spiel im Bowling etwas entwertet wird. Das liegt ein bisschen daran, dass wenn ich jetzt einen Strike mache und 30 Pins bekomme, muss ich nach derzeit geltenden Regeln 3 Strikes in Folge machen, um 30 Pins für einen Strike zu bekommen.
Genau.
Oder für den ersten Strike dann zu bekommen. Und das zeichnet auch gerade, sag ich mal, die guten Bowler, die leistungsstarken Spieler von den dann vielleicht nicht ganz so leistungsstarken Spielern aus, dass sie eben im Schnitt sehr, sehr gute Zahlen werfen. Da geht's halt gar nicht darum, dass ich ein einzelnes Spiel sehr, sehr gut werfe, sondern setzen sich immer die durch, die kontinuierlich gut hintereinander wegwerfen. und also eine gewisse Leistungskontinuität bringen. Und das würde wahrscheinlich durch die neue Zählweise etwas entwertet werden. Wenn das aber tatsächlich das einzige Tor sein sollte, was dazu führen könnte, man merkt, ich räkel mich in Konjunktiven, dann könnte es sein, dass das tatsächlich dazu kommt, dass es dann eine neue Zählweise im Bowling geben wird. Meine persönliche Meinung, ich fände es schade, eben aus den benannten Gründen. Aber ja, schauen wir mal, wohin da die Entwicklung geht.
Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Ding. Einerseits wird die Elite nicht mehr so elitär, sage ich mal, oder so gut.
Ja.
Und andererseits breiter, da mehr Leute höhere Punktzahlen werfen können.
Das ist richtig. Also wir haben, ich kann das mal... Man kann das ja einfach ganz simpel rechnen, ne? Wenn ich jeden zweiten Wurf mit einem Strike beende und ich habe 10, dann habe ich schon mal bei 5 150 Pins. Und 150 Pins, ich sage ich jetzt mal, für einen Open Bowler, der abends zum Disco Bowling geht, aktuell schwer zu erreichen. Und wenn das eingeführt werden würde, eben, dass der Strike 30 Pins zählt, dann ist 150, 5 Strikes hat man schon mal gemacht, sag ich mal, und dazwischen noch ein bisschen was, dann bin ich schon fast an der 200 dran, und 200 Schnitt oder über 200 Schnitt spielen tatsächlich gerade die wirklichen dominierenden Leistungsspieler in der ersten Bundesliga. Also man sagt ja so, 200 ist so ein bisschen im Bowling so die Schallgrenze für den Schnitt. Alles, was darüber ist, ist auch, es gibt diese Leistungseinteilung im Bowling, ist dann ein A-Spieler, ab 100, bei den Herren ist es so, ab 190 Schnitt ist es ein B-Spieler, das sind dann die Ranglistengruppen C, D, und das sortiert sich dann nach unten. Bei den Damen ist es genau um 10 Pins nochmal verschoben. Da beginnt die A, glaube ich, schon bei 190. Aber das ist natürlich dann obsolet, weil wenn ich nicht mehr 3 Strikes werfen muss, damit der erste Strike 30 Pins zählt, sondern nur noch einen, dann verschiebt sich natürlich das Scoring grundsätzlich nach oben.
Ja.
Auf jeden Fall. Genau. Und ich muss dazu sagen, man braucht halt für ein perfektes Spiel nur noch 10 Würfe und nicht wie jetzt 12.
Das ist richtig.
Genau.
War super, mit dir über Bowling zu reden und auch zu sehen, ja, wo das Bowling so hingeht, was da in nächster Zeit vielleicht auf uns zukommt, wenn die Bowlingbahnen alle wieder aufhaben. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema Bowling, außer geht bowlen, wenn die Bowlinghallen wieder aufhaben?
Das wollte ich gerade sagen. Nein, vielleicht für den allgemeinen Zuhörer, wenn ihr mal auf einer Bowlinghalle seid, informiert euch doch mal. Es gibt fast an jedem Standort einer Bowlinghalle auch einen Verein, die ein- oder zweimal die Woche dort trainieren. Und vielleicht interessiert es euch ja wirklich zu sehen, wie man auch unter der Anleitung eines Trainers eine höhere Party-Bowling-Reife erlangen kann. Und vielleicht switcht ihr dann ja sogar um und sagt, Mensch, das interessiert mich, das macht Spaß, einmal die Woche im Verein bowlen zu gehen. Darüber würde sich die Deutsche Bowling-Union natürlich und alle anderen Sportbowler generell sehr, sehr freuen. Denn irgendwann hoffen wir ja natürlich, den Sprung nach oben zu schaffen. Also wo sich sozusagen die Pyramide nach oben hin öffnet, wo sie derzeit nach unten hin auf ist.
Ja, die Betonung lag übrigens auf Bowling und nicht auf Party, Leute. Also besser im Bowling gehen. Das am Glas und an der Party, das ergibt sich von selber, wenn ihr besser bowlt, glaubt's mir. Ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Wir sprechen uns auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder, wenn wir ja alle wieder bowlen können und sich vielleicht im Bowling auch noch einiges getan hat, vielleicht sogar in Richtung Olympia. Bis dann. Jawohl. Tschüss.
Wunderbar. Vielen lieben Dank. Tschüss.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.